dass ich meinen Job gekündigt habe in der Klinik damals. Da hat sie dann protestiert und gesagt, du kannst doch nicht deinen sicheren Job jetzt aufgeben und mit Singen anfangen. Und dann gab es dieses Plakat in Großformat. Und was meine Mutter dazu sagte, ist das Plakat nicht ein bisschen groß für dich?
Ehrlich?
Oh ja, so war meine Mutter. Und sie war zum Glück aber noch auf einem Konzert, das hat sie noch erlebt. Und das fand sie, glaube ich, irgendwie dann ganz interessant.
Die Mutter fand es interessant. Die Fans in ganz Deutschland finden es gigantisch, seit nunmehr fast 30 Jahren. Dieter Thomas Kuhn-Konzerte sind immer ruckzuck ausverkauft. Wie hat das alles angefangen? Warum musste sich Thomas Kuhn erst an seine Kunstfigur Dieter Thomas gewöhnen? Und warum gab es mal Ärger mit Reinhard May? Dieter Thomas Kuhn hat es mir erzählt in einem sehr entspannten Gespräch. Ich wünsche viel Spaß.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Dieter Thomas Kuhn ist bei mir, wobei Dieter Thomas ist die Kunstfigur. Thomas ist der Mensch, der da drin steckt. Deshalb begrüße ich ganz herzlich Thomas Kuhn. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
Danke sehr. Danke für die Einladung.
Thomas, für dich geht's jetzt in einen Sommer mit riesigen Auftritten, großen Bühnen, begeisterten Fans. Kribbelst da immer noch oder sagst du, mache ich seit Jahren, alles kein Problem, ganz normaler Sommer?
Nee, gar nicht. Also es ist sowieso nichts mehr normal nach diesen 3,5 Jahren des Nichtspielens. Ja, also es kribbelt mehr denn je, muss ich sagen. Wir haben das vermisst, 3,5 Jahre lang. Also normal ist jetzt gar nichts mehr, wenn wir zurückkehren. Ich sage immer, es ist ja eigentlich kein Comeback. Wir haben ja auch nicht aufgehört in dem Sinne. Wir haben ja nicht gesagt, es gibt uns nicht mehr. Das haben wir schon mal gemacht vor vielen Jahren. Das habe ich natürlich gesagt, dass ich es nie wieder tue. Und es war jetzt einfach der Corona-Zeit geschuldet, dass wir nicht gespielt haben. Und auch in dem Jahr, letztes Jahr, wo man hätte anfangen können, war es unsere Ankündigung, dass wir erst wiederkommen, wenn wir das Gefühl haben, dass alles wieder normal sein darf, kann. Das heißt, sich in den Armen liegen, Bier trinken, singen. Ja, und für uns ist jetzt dieses Jahr die Zeit gekommen.
Und hat's dann auch ein bisschen gekribbelt, als dann so der Vorverkauf losging? Und man weiß ja, dass andere wirklich kämpfen müssen. Es gibt so eine gewisse Zurückhaltung, was das Geld ausgeben angeht, aber auch was vielleicht so die großen Festivals, so eine gewisse Berührungsängste gibt's bei einigen noch. Schon auch ein bisschen gebibbert, ob's immer noch so zieht, wie es schon mal zog. Man könnte es ja schon verraten, es war wie immer ruckzuck ausverkauft, unglaubliche Verkaufszahlen. Aber war der auch ein bisschen unsicher?
Ja, natürlich. Also ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir Stuttgart in dem Ausmaß so schnell ausverkaufen. Und das hat mir natürlich gezeigt, dass was vermisst wurde und dass die Leute Lust haben, uns wieder zu sehen und da wieder anzuknüpfen. Aber die Angst saß uns im Nacken. Ja, das hätte auch sein können, wie du sagst, Angst immer noch da draußen und Massenveranstaltung. Das war, als wir dann gemerkt haben, es läuft, war das ein bisschen beruhigend, aber es ist natürlich umso mehr auch Druck, den wir da bekommen, ne? Weil du musst es bedienen und das möchten wir auch und das möchten wir gut machen und ich hoffe, das funktioniert.
Jetzt sind es fast 30 Jahre. Im Sommer 1994 ging es los und die Gründungsmythen unterscheiden sich so ein bisschen. Die einen sagen, es war die Hochzeit eines Freundes, wo ihr euch das erste Mal so präpariert habt mit Föhnwelle, Glitzeranzug, Plateauschuhen. Die anderen sagen, es war ein kleines Dorffest in Italien. Worauf habt ihr euch jetzt denn geeinigt?
Also es war das Dorffest in Italien, in der Tat. Das war, glaube ich, ein runder Geburtstag. Da hatten wir die Band, gab's schon, ja, und dann ging's drum, wann spielen wir das erste Mal, und dann hatte Philipp gesagt, du, mein Vater hat, glaube ich, 50. Und da könnten wir auftreten auf diesem Dorffestchen, ja, und das war dann am Lago Maggiore. Das ist ein Haus, da muss man relativ zu Fuß weit hoch, und das heißt mit Instrumenten, Verstärkern, und wir mussten das alles da hochbringen. Und dann war das ganze Dorf da versammelt, so 100 Leute oder so. Und dann haben wir da so ein bisschen Italienisch noch gesungen, gespielt und dann ein paar Schlager mit reingemischt. Und das war eigentlich die Geburtsstunde von Dieter Thomas Kuhn und Band.
Weil ihr da gleich gemerkt habt, dass da unglaublich was passiert, beim Publikum oder bei euch oder bei beiden, wo war da am meisten Energie?
Das war beides irgendwie, also das hat uns so unglaublich Spaß gemacht, auch in diesen, wir sind ja da schon raus mit dieser Frisur, weil wir haben immer gesagt, diese Schlager, die kann ich nicht in der Jeans und im T-Shirt spielen. Mhm. Ja, das muss anders aussehen. Und natürlich haben wir uns da orientiert in den 70er Jahren und haben uns da alles angeguckt. Was es in diesem ersten Auftritt noch nicht gab, war mein Brusthaartoupee. Ja, das wusste legendäre. Ich noch nicht. Aber das Ricky Shane hatte ja hier so Wolle hier und, mhm. und das war mir noch so präsent. Da habe ich gesagt, das muss ich auch haben. Mhm. Aber das gab es beim ersten Mal noch nicht. Aber die Frisur gab es schon an diesem ersten Auftritt. Und wir haben gemerkt, dass wir mit diesen Songs und auch mit diesem Outfit, dass die Leute völlig begeistert waren und mitgesungen haben. Und wir haben gemerkt, wir bewegen da was schon auch in diesem ganz kleinen Rahmen. Mhm. Und es hat uns natürlich geflasht und angespornt, ein bisschen weiterzumachen noch.
Und war das da schon eine Geschäftsidee oder noch eine Spaßidee? Dass man da kommt, das machen wir mal weiter, schauen wir mal, ob wir das Publikum, also ob wir das A nach Deutschland quasi transferieren können und auch das Publikum noch ein bisschen verbreitern, vergrößern können. Wie viel echtes Denken war da schon drin oder war das alles Bauch und Musik und Gefühl?
Nur Bauch, Musik, geschäftstüchtig waren wir noch nie. Auch der Gedanke an eine wirtschaftliche Auswertung war nicht da, ja, also und lange nicht. Vor allem wirklich lange nicht. Als wir gemerkt haben, dass der zweite Auftritt in Tübingen war, da sind die auf den Bänken gestanden und haben mitgesungen. Also auch, wir waren ja verblüfft, weil das ja Musik war für die ältere Generation letztendlich. Mhm. Aber es waren lauter junge Leute da. Also damals wir genauso jung wie die Leute. Und die sind da ausgeflippt und wir haben gemerkt, da bewegt sich was. Das ist ganz komisch. Wir hatten ja Bands vorher, ja, Soul, Rock, Punk-Bands. Mhm. Und so eine Euphorie hatte da keiner von den Musikern jemals in der Band zuvor, ja, dass die Leute so abgingen. Und da haben wir gemerkt, okay, das müssen wir noch ein paar Mal machen. Ja. Wir haben dann dieses Plakat ja drucken lassen, dieses erste mit, war ich da mit diesem goldenen Mikrofon, so Schlagersänger-mäßig. Und das haben wir ja da so plakatiert in Tübingen. Und dann haben die Leute gesagt, sag mal, was ist denn das? Was kommt denn da für einer jetzt? Und das, da dachten wir dann, wir spielen so lange, bis wir den Druck bezahlen können. Und dann war es auch lustig, ja. Und dann stand plötzlich irgendwie das Lift Stuttgart vor der Tür und haben gesagt, wir bräuchten ein kleines Interview. Wir haben gehört, hier geht was ab in Tübingen. Und dann haben wir das erste Mal in Stuttgart gespielt, ausverkauft. Und wir dachten, okay, das ist jetzt Ende der Fahnenstange. Ja. Das ist, mehr kann man nicht erreichen als Tübinger Landei. Und zu unserer Überraschung ging es immer noch eine Stufe weiter.
Und dieses, da ist was, was plötzlich so zündet, hat natürlich viele dann auch angestachelt, das quasi zu entschlüsseln. Weil es war immer wieder, du hast gerade schon angedeutet, ihr kamt musikalisch aus komplett anderen Richtungen. Mhm. Ist ja nicht so, dass ihr irgendwie alte Schlagerfans wart und euch da einen Traum verwirklicht habt, dass ihr endlich mit Schlagern auf der Bühne steht. Gar nicht. Und jetzt war immer die große Frage, Dieter, Thomas Kuhn und Band oder die Kapelle, verarscht ihr den Schlager oder verneigt ihr euch vor dem Schlager? Und aus dem Spiel hat es ja auch so ein bisschen seine Spannung gezogen, zieht es wahrscheinlich bis heute. Was ist denn deine Antwort drauf?
Ja, ich kann das, also ich habe in den Anfangszeiten, habe ich mich selber natürlich so als Kunstfigur gesehen und rein musikalisch haben wir das Ganze natürlich ironisch gesehen, ja. Mhm. Aber nicht um irgendwie das schlecht zu machen, sondern um diese Zeit, diese 70er Jahre, diesen Schlager, den ich ja auch gehört habe als Kind in Hitparade und so. Klar war das auch meine Zeit, ja. Und ich kannte natürlich, das musste ich ja dann feststellen, dass ich eigentlich fast alles kannte. Aber eigentlich nicht meine Musik war, die ich jetzt auf dem Plattenteller hatte, ja. Das war nicht meine Musik. Und so haben wir da aber diese Musik benutzt und haben festgestellt, es macht uns wahnsinnig Spaß. Ja. Als wir im Übungsraum waren und das Bett im Kornfeld gespielt haben, Tür an Tür mit Alice, wir haben uns natürlich erstmal auf die Schenkel gehauen und haben gesagt, das darf doch nicht wahr sein, dass wir das machen, und haben gemerkt, wir machen es gar nicht schlecht. Ja. Und jetzt muss ich kurz ein bisschen vorgreifen, der Philipp, also mit dem ich die Dieter-Thomas-Kuhn-Geschichte erfunden habe, besser bekannt als Howie, der sagte mir erst vor 2-3 Jahren, der hat gesagt, Chicken zu mir. Da hat er gesagt, du, als du das erste Mal da im Übungsraum irgendwie diese Songs gesungen hast, da hat er gesagt, da war ich authentischer denn je. Egal, was wir vorher gemacht haben, er hat gesagt, das bist du, das warst plötzlich du, als du das gesungen hast.
Das hattet ihr wahrscheinlich mit Absicht jahrelang verschwiegen.
Sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwann abgehoben. Ja,
genau,
ne?
Genau. Ja. Jetzt, wo alles so schon ein bisschen gesettelt ist, konntet ihr es dann endlich,
genau.
Konntet ihr es endlich sagen.
Und es hat mich dann überrascht, weil er gesagt hat, du, das habe ich da gemerkt. Da warst du plötzlich der Sänger und hast da hingehört irgendwie.
Du bist 1975 geboren.
65.
Entschuldigung, 19.
Schön wär's.
Ich kann dich doch nicht jünger machen als
ja,
ich selbst.
Ja, wirklich.
1965 geboren. Das heißt eigentlich, du hast gesagt, du hast diese Schlagermusik natürlich mitbekommen, Hitparade und Co. Und davon wollte man sich ja eine Zeit lang wahrscheinlich auch ganz bewusst abgrenzen. Ja. Das war ja so ein bisschen dann die Gruselmusik der Eltern und Großeltern. Was haben die denn gesagt? Haben die das mitbekommen noch, wie du da plötzlich nach oben geschossen wirst mit der Musik, die du wahrscheinlich früher belacht und belächelt und verhöhnt hast?
Genau. Also mein Vater hat es nicht mehr mitbekommen. Der ist schon früher gestorben und meine Mutter hat es im ersten Jahr noch mitbekommen. Die verstarb dann leider in dieser Anfangszeit. Mhm. Aber sie hat noch, also dass ich meinen Job gekündigt habe in der Klinik damals, da hat sie dann protestiert und gesagt, du kannst doch nicht deinen sicheren Job jetzt aufgeben und mit Singen anfangen. Und also abgesehen davon habe ich schon immer gesungen. Und dann gab es dieses Plakat in Großformat. Und was meine Mutter dazu sagte, ist das Plakat nicht ein bisschen groß für dich?
Ehrlich?
Oh ja, so war meine Mutter. Und sie war zum Glück aber noch auf einem Konzert, das hat sie noch erlebt. Und ja. Das fand sie, glaube ich, irgendwie dann ganz interessant. Die waren etwas älter, schon, also im Verhältnis. Heute wäre es kein Problem mehr, ein Kind mit 45 noch zu bekommen. Aber meine Mutter hatte schon 5 und es war nicht mehr eingeplant.
Du warst tatsächlich das Jüngste von 6 Kindern. Wie wächst man da denn auf?
Na, durch das, dass der Altersunterschied zu meinem Ältesten, mein Bruder, ist jetzt 82 geworden. Und meine andere Schwester, die ist auch knapp vor 80.
Oh ja.
Das heißt, die waren schon lange aus dem Haus. Ja. Und ich bin dann eigentlich mit meinen 2 älteren Schwestern aufgewachsen.
Die sind ein klassischer Nachzügler.
Ja, absolut.
Ja. Und Nesthäkchen. Aber bei deiner Mutter, wenn sie da sagt, ist das Plakat nicht ein bisschen groß für dich? Heißt, die Familie war schon eher bodenständig veranlagt und hat auch ermahnt, sich keinen Höhenflügen hinzugeben.
Nicht zu laut werden und pst, die Nachbarschaft. Also sing nicht so laut, Thomas, weil die Nachbarn könnten gestört. So eher.
Aha.
Ich möchte meiner Mutter jetzt nichts Böses nachsagen. Sie war eine ganz liebevolle Frau, aber es gab auch Sachen, wo es ihr wichtiger war, dass die Nachbarschaft zufrieden ist und nicht die eigenen Kinder. Aber und ich bin froh, dass ich wenigstens ein Konzert noch sehen durfte.
Ja. Und wie hat sie reagiert dann?
Ich habe sie nur gesehen, das war in Mössing umsonst und draußen, das war so ein bisschen punkig angehaucht eigentlich das Ganze und da hatten wir sowieso Schiss, dass wir da nicht willkommen sind, aber das war ganz anders dann, die gingen da alle ganz gut drauf ab und meine Mutter war mittendrin und ich habe nur gesehen, wie sie geplaudert hat mit den jungen Leuten drumherum und nachher gesagt hat, es hätte ihr sehr gut gefallen.
Mhm. Spielt man anders, singt man anders, wenn man weiß, da steht die kritische Mutter unten, die das zum ersten Mal sieht?
Nee, also ich glaube, das hat mich jetzt nicht beeinflusst. Nee, eigentlich nicht.
Hätte ich mir jetzt vorstellen können.
Ja.
Du hast mittlere Reife gemacht und dann bei einer Zaunfirma in Dettenhausen in der Nähe von Tübingen gearbeitet. War da schon irgendein Berufswunsch drin oder die pure Not, weil es halt hieß so, also bring mal ein bisschen Geld nach Hause.
Nee, also ich bin abrupt von der Schule gegangen.
Worden?
Nein, nicht worden, nein.
Okay.
Ich hatte die 10. wiederholt, weil ich eigentlich das Abitur angestrebt habe. Habe dann in der 11. gemerkt, ich kann dem nicht standhalten allen. Und bin dann etwas früher gegangen von der Schule, hatte ein Motorrad und bin zur Zahnfabrik, um ein bisschen Kohle für meine Motorradfahrten zu verdienen. So ging das dann los nach der Schule erstmal.
Ja. Und die Eltern fanden das aber noch keinen adäquaten Weg für den jungen Kuhn.
Ach, meine Eltern waren da gar nicht so hinterher, muss ich sagen. Also mein Vater hat es eh immer so laufen lassen bei allen und war immer wohlwollend, egal was da kam, hat der, du wirst das schon richtig machen und so weiter. Also da gab es nie Druck, auch schulisch nicht. Gab nie irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwelchen Druck ausgesetzt gewesen wären, was jetzt die berufliche Laufbahn oder irgendwo hingeschoben. Meine Schwester war eher diejenige, die dann gesagt hat, jetzt musst du aber mal was lernen. Und dann wusste ich eigentlich nicht was und dann stand der Beruf des Masseurs plötzlich im Raum. Und das habe ich halt mal gemacht.
Ja.
Nicht, weil ich jetzt leidenschaftlich immer Masseur werden wollte. Ich hab's einfach gemacht.
Mhm.
Und habe dann festgestellt, dass es Spaß macht, also auf der Schule. Und es war irgendwie coole Leute. Und massieren fand ich dann toll. Ja, das war ja auch irgendwie sinnvoll plötzlich. Und die Lernerei war nie meins, aber natürlich Anatomie war, musste man ja durchpauken und so. Und ich war ja dann tatsächlich auch 4-5 Jahre noch im Massagedienst in der Klinik in Tübingen.
Ich habe da nämlich dieses Bild im Kopf, dass du hast es halt irgendwann mal erzählt, da gab es in der neu gebauten Tübinger Uniklinik ein medizinisches Bad, das, glaube ich, technisch top ausgestattet war. Mhm. Es gab nur noch keine Patienten, die das irgendwie nutzen konnten. Und da saß dann der medizinische Bademeister Thomas Kuhn, hatte nichts zu tun und konnte da mit seinem Kassettenrekorder
Wo hast du die Erzählung her? Also das ist richtig, was du sagst. Aber
genau.
So war's, ja.
Und ich da konntest du deine Musikprojekte ein bisschen vorantreiben.
Ich konnte da war das Kuhn DTK schon, also geboren sozusagen. Und ich saß da in meiner Bademeisterkammer und hab den Kassettenrekorder und hab da meine Texte rausgeschrieben von den Songs, handschriftlich. Und so war das, ja.
Ich glaube, ab da ging es mit dem deutschen Gesundheitswesen wahrscheinlich bergab. Die Kosten sind explodiert, weil auch ein Herr Kuhn da saß.
Staatlich bezahlt.
Bei vollen Bezügen
und
hat an seiner Musik gearbeitet.
Und war eine gute Zeit. Ich konnte mich wirklich da sehr gut drauf vorbereiten auf die Kuhn-Geschichte. Aber da war immer noch nicht irgendwie im Hinterkopf, dass das ein Erfolgsprojekt wird.
Ja.
Ne? Wir haben einfach das aus wirklich Musik, Herzblut, das hat einfach Bock gemacht. Und dann kam eine Zeit, wo wir gemerkt haben, wir können mehr spielen, dürfen mehr spielen. Das war einfach, Nachfrage war da. Und dann ging es darum, kriegen wir das hin? Weil es waren dann, muss ich vorstellen, da hat man nicht nur am Wochenende gespielt, sondern Clubkonzerte finden eben auch dann unter der Woche statt. Heute wahrscheinlich auch nicht mehr so, aber wir waren am Anfang echt unterwegs, Montag bis Freitag, und haben irgendwelche Clubs gespielt. Also bewusst irgendwelche Rock'n'Roll-Clubs, damit wir nicht in diese eigentliche Schlagerschiene reinrutschen. Das war das Einzige, was von uns geplant war. Nicht Geld verdienen. Wir wollten Spaß, wir wollten quasi als Rock'n'Roller unterwegs sein mit dieser Geschichte.
Für die Schlagerwelt war es eine schwierige Zeit damals. Ne? Der große Boom war vorbei, der moderne Popschlager war noch nicht geboren, also war so ein bisschen so eine Zwischenzeit. Wollten die euch eigentlich vereinnahmen, dass man sagt, ja, das ist cool, nach der neuen deutschen Welle kommt da wieder sowas, so dieses Retro-Ding, euch nehmen wir mit offenen Armen auf. Dann wärt ihr aber natürlich weg gewesen von eurer, ja, etwas rock'n'rollig angehauchten Ecke. Gab es da Abwerbungsversuche?
Eigentlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, dass das wirklich so war. Nee. Wir waren in der Anfangszeit über die Plattenfirma, wurden wir mal in so ein paar Fernsehsendungen gesteckt, wo so ein paar Oldies, die wir alle kennengelernt haben, super nette Typen, Bata Illich, Michael Holm, die ganzen sind da aufgetreten, Anna Slate, war so eine Oldie-Show, und da haben sie uns mal mit reingesteckt. Und da haben wir gemerkt, okay, es war nett, aber das ist nicht unsere Welt.
Ja.
Haben wir auch nie wieder gemacht. Dann habe ja ganz wenig Fernsehen gemacht und wenig Talk. Ich habe das deswegen abgelehnt, weil ich immer gesagt habe, ich habe eigentlich nichts zu erzählen. Nach 30 Jahren jetzt kann ich jetzt hier sitzen und kann was erzählen. Aber in dieser Anfangszeit, da wollte ich nicht, so wie Gildo Horn, der damals in jeder Talkshow war, Unser Freund Helge Schneider, der dann als Herrentorte, singende Herrentorte, ich war das singende Föhnwelle.
Föhnwelle, ja.
Das war eine Zeit vor 30 Jahren, das war, am Anfang haben sie gesagt, das ist Trash, was wir machen. Ja. Ich habe das so stehen lassen. Ich liebe auch den Begriff singende Föhnwelle oder singendes Brusthaar. Das gibt's ja alles und das ist alles in Ordnung. Aber die konnten damals nichts damit anfangen, eigentlich mit dieser Sache. Und da wollten sie mich in die Ecke Helge Schneider und Gildo Horn. Und wir haben uns auch von Gildo Horn wirklich weit distanziert, weil wir immer gesagt haben, der macht's ganz anders. Ja, der wollte wirklich so mit einem Rockgitarren und wir wollten es einfach schön machen. Und so haben wir das anfangs durchgezogen. Ja. Und wie gesagt, diese Fernseheinladungen, so, dem bin ich alles nicht nachgekommen. Harald Schmidt, ich habe da bestimmt dreimal abgesagt. Da waren die Schreinemakers damals, das war ja die Einschaltquote schlechthin, als die aufkamen. Ja. Ich, da hätte das Management, hätte ich mich fast damals schon getrennt, weil der gesagt, da muss da hin. Das ist wichtig und das bringt uns nach vorne. Dann habe ich gesagt, da kannst du gern hingehen, aber ich nicht.
Das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen, wenn man sagt, jetzt wird es ja langsam ein Job und dann muss man auch ein bisschen gucken, was Ausgaben und Einnahmen angeht und da wollen ja auch einige dann davon leben. Gab es da dann Druck, dass man gesagt hat, Thomas, du musst da hin, damit das Ding richtig zum Fliegen kommt?
Druck gab es schon. Also der Manager damals war, wir waren befreundet. Ja. Mhm. Es war ein Team, war einfach so ein Dreierteam mit Philipp zusammen. Und natürlich gab es mal Druck, aber ich habe gesagt, ich mache das nicht. Ich habe nie irgendwas gemacht, was ich nicht wollte. Und damit sind wir ganz gut gefahren, ja, muss ich sagen, bis heute einfach. Ne. Und wir haben gemerkt, live haben wir einen Riesenerfolg. Die Leute kommen, um uns zu sehen. Und nicht im Fernsehen zu sehen, sondern um die Musik zu hören, um die Party zu feiern.
Ja, absolut. Und du hast gerade schon so angesprochen, so ein paar alte Helden, denen ihr begegnet seid. Da gab es, glaube ich, nie böses Blut, oder? Oder haben die gesagt, da ist der, der uns eigentlich durch den Kakao zieht? Oder der uns auch so ein bisschen die Kundschaft abspenstig macht? Oder war es umgekehrt, dass sie gesagt haben, oh, der schiebt das Ganze nochmal ein bisschen an, kommt uns auch entgegen oder kommt uns zugute?
Eher so. Also die haben uns alle auf die Schulter geklopft und gesagt, Mensch, dass ihr das macht jetzt und dadurch können wir auch wieder noch raus und so. Also es war eher so, wohlwollend. Und wir haben ja auch nie jemand verarscht. Reinhard May hat mal rumgezickt, als wir die über den Wolken aufgenommen haben. Da ist der Philipp und ich, wir wussten, er ist in Hamburg und wir hatten das Lied gerade fertig im Studio. Wir sind mit einer Kassette hin zu ihm und hatten quasi um Audienz gebeten. Dann hat uns aber sein Manager dann abgefangen und gesagt, ja, er gibt's weiter. Und Reinhard May stand da hinten, er hat gebügelt und hat nur kurz rausgeguckt. Also er war eigentlich nicht informiert.
Er hat wirklich gebügelt?
Ja, der bügelt, glaube ich, sein Hemd da vorher selber.
Aber keine Audienz bekommen?
Nee, er hat uns nicht selber sprechen wollen und wir haben dann nichts gehört. Und dann haben wir es einfach veröffentlicht. Mhm. Ja. Und dann kam irgendwann mal ein Anruf und sagt, er finde das unverschämt und das gefällt ihm gar nicht. Und das sei ja sein Lied kaputt gemacht und er wird eventuell rechtliche Schritte einleiten. Ist aber nie was gekommen. Und ich glaube, was er gemacht hat, hat uns das Bild dazu verboten. Wir haben ein Video gedreht im U-Boot über den Wolken. Und das hat er dann irgendwie geschafft, dass man das nicht mehr öffentlich verwerten darf in Bild und Ton.
Schöne Idee natürlich, über den Wolken im U-Boot aufzunehmen. Es war, glaube ich, in München habt ihr euch
genau,
da...
Bavaria.
Bavaria. Das Boot, ne? Also die, das genau. Filmkulissen.
Das echte
U-Boot.
Ja.
Schöne Idee. Aber Reinhard May war da quasi der Einzige, der da vielleicht etwas an Humor hat vermissen.
Ansonsten haben wir nie irgendwie böses Blut gekriegt von der Seite.
Mhm. Wann hast du denn gemerkt, dass du davon leben kannst und davon leben willst?
Also ich muss gerade selber überlegen, ich bin aus der Klinik raus, dann 94. Da habe ich gemerkt, also mit Leben war noch nichts davon, da war noch nichts verdient und wir sind da losgefahren und haben dann selber noch draufgezahlt, weil wir unsere Musiker immer bezahlt haben. Wir haben gesagt, ihr kriegt ein Festgeld und erstmal gucken wir. Und dann waren wir irgendwie, als wir los sind, Ende 94 wollten wir dann schon aufhören, weil ich gesagt habe, wir sind eigentlich pleite, ich kann euch gar nicht mehr bezahlen jetzt. Und dann hat einer gesagt, egal, dann kriegen wir jetzt kein Geld und wenn es dann läuft, machen wir Prozente.
Okay.
Und so läuft es bis heute. Also die Musiker sind prozentual beteiligt. Und dann hat sich das, durch unsere Ausdauer hat sich das gelohnt und dann waren wir plötzlich unterwegs. Wir haben 1997, 98 haben wir im Jahr 160 Shows gespielt. Also wirklich jeden zweiten Tag und haben noch CDs aufgenommen, waren im Studio, hatten ein paar Fernsehauftritte. Also ich weiß gar nicht mehr, wie das eigentlich ging.
Ja. Ja,
so waren wir natürlich immer einiges jünger und waren eigentlich nur on the road im Auto gespielt abends. Und man muss ja vorstellen, wirklich Clubs montags in Frankfurt, Batsch Cup, Dienstag in Heidelberg im Schwimmbadclub und alles, was es da gab, das haben wir alles abgeklappert. Und dann hat sich so abgezeichnet, dass wir auch irgendwie davon leben können.
Du hast mal was Interessantes gesagt vor ein paar Jahren in einem Interview, nämlich auf die Frage hin, die unvermeidliche, ob immer noch BHs auf die Bühne fliegen, hast du gesagt, ja, aber es gibt regionale Unterschiede. Da habe ich lange drüber nachgedacht. In welchen Regionen fliegt denn am meisten?
Habe ich das gesagt?
Das hast du gesagt.
Habe ich gesagt, echt?
Ja.
Okay, da kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ich, nicht, weil es mir unangenehm ist, aber ich muss jetzt gerade selber überlegen, was wär die regionale Unterschiedlichkeit. Die kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Nee, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht kommt es ja im Laufe des Gesprächs, fällt sie vielleicht wieder ein, dass irgendwie im Osten oder irgendwo, dass da besondere
Flugtätigkeiten sind. Das würde ja jetzt... Ich würde da jetzt ja jemand verunglimpfen, wenn ich sage, im Osten kommen die größeren BHs oder andersrum.
Zunächst mal die reine Menge, kannst du ja schon mal sagen.
Ja. Wahrscheinlich habe ich es an der Menge festgemacht.
Ich glaube, mit sowas muss man mittlerweile auch total aufpassen. Eben. Seit Lindemann und Rammstein und so. Hat euch das beschäftigt? Wenn man so Open-Air-Party und so?
Ja, natürlich. Man macht sich Gedanken, wie anzüglich darf ich denn noch irgendwas sagen oder was? Ich bin jetzt auch etwas manchmal anzüglicher den Ansagen und sexuell ist sowieso das Ganze. Das Musikbusiness ist, wie es ist, seit Jahren und da gibt's eine erste Reihe, gibt's schon seit die Stones spielen und seit die Beatles spielen, das wissen wir alle. Wenn hier etwas abgelaufen ist beim Lindemann, was scheiße war mit Betäubung oder sonst was, dann gehören ihm natürlich die Eier abgeschnitten. Das ist ja logisch. Ja? Aber ein Konzert ist immer irgendwie ein bisschen sexuell. Es ist eine Spannung. Es ist für alle, für die Besucher, für uns. Es ist ja eine gewisse Erotik. Ist in jedem Konzert, egal wo ich hingehe, man trinkt zwei Bier und man schwitzt, irgendwas ist da immer ein bisschen Spannung in der Luft, ja. Und das ist beim Musikmachen, beim Rock'n'Roll so, das war wahrscheinlich bei den Klassikern auch so, bloß ein bisschen anders, ich weiß es nicht. Und natürlich hat das irgendwie unsere Branche, glaube ich, so ein bisschen beunruhigt und aufgerüttelt, ja, dass jetzt alle sagen, ja, alle Musiker, alle Bands sind Schweine, die nehmen die Mädchen, wie sie es brauchen, ja. Das ist schwierig, da drüber zu reden, auch und ohne selber irgendwie gleich in ein komisches Licht zu kommen.
Ja, und in Verteidigungshaltung. Aber man kann natürlich sowas nutzen, vielleicht im eigenen Umfeld sich nochmal zu überprüfen, ob es da Geschichten gab, die vielleicht nicht so okay sind oder die man in Zukunft ändern könnte.
Wäre mir bei uns jetzt nichts eingefallen, muss ich sagen. Also im Speziellen nach 30 Jahren könnte ich dir jetzt nicht sagen, dass irgendwas scheiße war. Aber... Also wie gesagt, wenn irgendwas gegen den Willen von anderen läuft, dann ist es natürlich beschissen wie immer. Ja. Ob das jetzt im Musikbusiness ist oder woanders, im Häuslichen oder sonst irgendwo, immer scheiße. Ja. Ja. Und das geht nicht und das mehr kann ich da auch gar nicht dazu sagen.
99, habt ihr aufgehört. Mhm. Warum? Fragt der Schwabe, wenn es doch so gut läuft. Ja. Da wird man doch sagen, das ist ökonomisch eine schreckliche Fehlentscheidung. Für die Fans war es auch eine herbe Enttäuschung. Mhm. Spaß verloren oder andere Projekte angehen wollen? Woran lag das damals?
Also für mich waren ja dann 7 Jahre, die wir unterwegs waren. Für mich war das dann so, dass ich auf der einen Seite ausgepowert war, von den vielen Touren, von wirklich unterwegs sein. Und dann hatte ich das Gefühl, dass die Figur, die der Thomas Kuhn einfach nichts mehr zu erzählen hat, das war mein Bauchgefühl. Hab gemerkt, ich komme irgendwie nicht mehr weiter.
Aber wie kann das sein, wenn man sagt, die Schleierhalle in Stuttgart ist voll oder weiß nicht, in Hamburg sind die Karten innerhalb von Stunden weg, dann scheint Dieter Thomas Kuhn ja noch was zu sagen und zu singen zu haben. Aber da hat das Bauchgefühl mit der Welt draußen nicht mehr übereingestimmt.
Nee, hat einfach nicht mehr gestimmt für mich und wollte dann auch probieren, ob was anderes noch geht. Ja, haben dann ja dieses 01, hieß das Projekt, Pop-Album gemacht, was unglaublich viel Spaß gemacht hat im Studio, weil ich irgendwie war so ein bisschen, mal anders und nicht mehr. Also zumindest jetzt im Arbeitsmodus war das dann sehr interessant. Und als wir dann diese Tour gestartet haben, diese Clubtour mit 01, dass das kommerziell und dass die Fans uns zum Teil wegbrechen, das war mir schon klar. Ja. Aber das war jetzt nicht der Grund, dass ich diese Tournee dann abgebrochen habe, sondern ich habe gemerkt, als wir mit 01 unterwegs waren, das macht überhaupt keinen Spaß mehr. Das hat überhaupt keinen Bock mehr gemacht. War die alte Band und wir waren da unterwegs. Und eigentlich habe ich mich gefühlt wie immer, ich mache Musik, aber es war nicht mehr das, was wir gemacht haben. Da habe ich gemerkt, da stimmt was nicht. Unser ganzer Bühnenspaß, unser ganzer Spaß an Musik machen, war plötzlich flöten. Und dann habe ich zu den Jungs gesagt, du, wir machen die Tournee nicht zu Ende, das das fühlt sich nicht gut an. Mhm. Das sind nicht wir. Und dann war erstmal ja Schluss. Dann gab es ja noch das Dreigroschenoper, die wir in Tübingen dann versucht haben, verbotenerweise.
Hattet ihr die Rechte am Text nicht?
Wir hatten gar keine Rechte auf die Art, wie wir es gemacht haben.
Ja.
Es war auch ganz klar, wir wurden also ein bisschen hinters Licht geführt, will ich mal sagen, von unserem Regisseur, den wir gut kannten, der immer gesagt hat, wir dürfen das, ich kenne die Leute vom Verlag. Und alte Geschichte, ich rede auch in der Zwischenzeit wieder mit ihm, war dann, also es ist vergeben und vergessen, so zu vergessen, nicht aber vergeben. Und das war dann eine gute Zeit, weil wir da ein Jahr lang dran gearbeitet haben, musikalisch auch im Studio waren und die Dreigroschenoper völlig neu interpretiert haben. Und ich habe alles gesungen, also nicht wie das Recht sagt, der Schauspieler muss auch seinen Part singen und nur in dieser Tonart und nur mit der Instrumentierung. Wir haben natürlich alles nicht eingehalten. Das heißt, da kam dann auch ganz schnell die Musikpolizei und hat uns eine Unterlassung aufgebrummt. Ja, und das haben wir dann eben noch zweimal musikalisch aufführen dürfen und dann war es rum.
Ist auch total frustrierend.
Oder war es? Das war natürlich, weil es ein Haufen Arbeit war und ja. Und den Regisseur, der ist dann untergetaucht und dann irgendwann haben sie ihn dann gefunden. SWR hat ihn, glaube ich, irgendwo mal ausfindig gemacht. Und
haben wir ihn entdeckt?
Ja, cool. Irgendwo. Ja. Und dann wurde er befragt und hat gesagt, ja, er hätte das für die Kunst gemacht. Okay, für wen auch immer. Dann wir sind auf eine Art natürlich in was rangerutscht, was wir sonst nie gemacht hätten vielleicht. Und das war dann 2002, glaube ich, 2003.
Aber im Prinzip zwei große Enttäuschungen dann erstmal durchlebt, oder? Nach dem großen Rausch, das eigene Popalbum oder die Tour dazu, hat sich nicht gut angefühlt. Bei das der Dreigroschenoper so ein bisschen verarscht worden, ja. Und dann jäh gestoppt.
Die Enttäuschung bei dem 01 war gar nicht so groß, sage ich dir, weil ich nicht, wie gesagt, die Leute sind nicht ausgeblieben, sondern ich habe einfach für mich gemerkt, es ist nicht mehr. Es ist also so Musik machen, nach den 7 Jahren, die wir hatten, die so gehaltvoll und spaßig waren, habe ich gesagt, dann mache ich lieber gar nichts mehr, also musikalisch. Und 2004 hat mein Bauchgefühl gesagt, muss nochmal mit Föhnwelle zurückkommen.
Und das hört sich dann immer so künstlerisch romantisch an, dass man sagt, das Bauchgefühl hat es gesagt. Gab es aber auf der Kreissparkasse nicht vielleicht auch das eine oder andere Zahlenwerk, das gesagt hat, Thomas, wir müssen was machen. Und wenn du nicht wieder ins medizinische Bad zurück willst, wo vielleicht mittlerweile sogar Patienten auf dich warten würden, nie eine Rolle gespielt?
Ich kann dir das wirklich sagen, Geld war nie ein Antrieb, um das zu machen, was wir da machen. Wir haben nie gefragt, was gibt's abends an Gage. Es war immer eine Vertrauensbasis, Management. Das hat uns nie interessiert, was verdiene ich heute Abend. Das war, hab nie gefragt, nie. Es gab immer eine Endabrechnung und wir konnten davon gut leben alle und es war fertig. Mehr wollte ich nicht wissen und ist nicht vielleicht nicht immer gut, wenn man das im Management alles überlässt und vielleicht ist da was im Argen gewesen. Ich weiß nicht, ich habe es nie kontrolliert.
Ist es bis heute so, dass ihr da so vertrauensvoll...
Das Management haben wir nicht mehr. Es gab verschiedene Gründe, das in Corona zu beenden und es ist einfach auch so und da muss einfach auch mal Veränderung im Leben her.
Ja. Ja.
Und jetzt machen wir es ein bisschen anders. Haben jetzt nur einen Tourveranstalter und machen das mit dem. Haben jetzt viel selber an der Backe. Ja. Philipp und ich machen einfach ganz viel Entscheidungen jetzt selbst und müssen dann viel telefonieren. Mhm. Und macht aber auch wieder Spaß zu wissen, was eigentlich passiert. Mhm. Aber das Geld war es nie.
Ja, also auch 2004 nicht, als ihr oder du dann gespürt hast, wir haben es wieder so Lust, die Föhnwelle zurückzubringen. Und wie war das dann, als du da wieder auf der Bühne stand? War sofort alles wieder da?
Komplett.
An gutem Gefühl?
Ja, sofort. Ja. Und es war ja gar nicht geplant, dass es so lang geht, wie es jetzt schon wieder geht. Mhm. Ja. Also das Gefühl war eigentlich zu sagen, ich habe nochmal Bock, ich will es nochmal wissen. Dann haben wir uns getroffen mit der Band, wir haben ja dann auch 4 Jahre nicht gespielt. Ja. Und haben wir uns alle zusammengesetzt und habe gesagt, ja, wie sieht's aus, habt ihr Lust? Alle haben Lust gehabt. Ja, wo fangen wir an? Ja, da haben wir begonnen haben, im Theaterhaus vielleicht. Und dann hat der Philipp und ich gesagt, nee, also wenn, dann kommen wir mit dem Knall zurück, so wo wir aufgehört haben, also Schleierhalle.
Groß.
Und dann hat die Band gesagt, spinnst du? Jetzt, da kommt doch keiner mehr jetzt. Und so. Und ich gesagt, dann wissen wir es aber. Wenn wir die Wände in der Schleierhalle dreimal abhängen müssen, dann wissen wir, wo wir stehen und dann brauchen wir auch nicht mehr weiterspielen.
Das Das heißt, du wolltest, wenn zurück, dann groß
mit
zurück.
Mit Knall. Und aber auch nicht, natürlich, wenn ich geahnt hätte, hätte ich es natürlich genauso gemacht.
Ja.
Aber es war jetzt für mich nicht klar, dass wir dann nahtlos anknüpfen. Mhm. Und jetzt ist es schon wieder, wie lang, 15, 16, 17 Jahre,
17,
dass wir ja wieder da waren. Ja. Und ich würde es natürlich wieder genauso machen und habe dann auch gesagt, ich werde nie wieder nie sagen und oder sagen, ich höre auf. Also, ich habe gemerkt, es ist mein Leben.
Mhm. Und dieses 1999-Gefühl, Dieter Thomas Kuhn hat nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu singen, ist sozusagen auserzählt als Kunstfigur, das kam zum Glück nie mehr zurück.
Nee, weil ich gemerkt habe, das ist mein Leben, das bin ich. Am Anfang, ich habe dir ja gesagt, am Anfang habe ich so selber getrennt, Kunstfigur, normale Kuhn. Und habe aber natürlich lernen müssen, dass in dieser Kunstfigur eigentlich ich drinstecke. Das bin ich, ja. Natürlich mit einer leichten Verkleidung, aber das bin trotzdem ich. Und das musste ich mir ja eingestehen, das bin ich, ja, der Kuhn. Fertig. Und deswegen...
Das heißt, da passiert auch gar nicht mehr so viel, wenn die Föhnwelle dann richtig zur Entfaltung kommt und das Brusthaar-Toupet drauf. Da ist keine Riesenverwandlung, sondern einfach, dann geht es einfach los.
Das ist eine rein äußerliche Metamorphose, sonst ist es eigentlich dasselbe.
Ja.
Ich habe das jetzt auch gemerkt. Komischerweise merke ich das gerade irgendwie mehr denn je. Meine Tochter hat Abiball gehabt und die Organisatoren haben gefragt, sag mal, dein Papa könnte ja nicht irgendwie zwei, drei Lieder singen bei uns. Und dann kam sie und dann sage ich, echt jetzt, das ist doch nicht euer Ernst, dass ihr mich da jetzt singen lassen wollt. Doch, die wollen das alle und die würden sich brutal freuen. Und dann sage ich, ist das unangenehm oder peinlich? Und dann sagt sie, nee, gar nicht, wird sich auch freuen. Und dann habe ich mit Philipp da jetzt beim Abiball, haben wir vier Lieder, nur Gitarre und Gesang und ohne Föhnwelle und ohne Brusthaar. Hab da auf der Bühne gestanden, hab das trotzdem gesungen, merk, es geht auch so. Ja, also nur um das nochmal deutlich zu machen, der bin ich halt einfach.
Ja, braucht die Verkleidung gar nicht mehr.
Nee.
Ich glaube, wichtiger Begriff für dich ist Freiheit. Wenn du Freiheit genießen willst, dann gibt es noch die kleine Werkstatt in Tübingen mit Motorrädern, Kühlschrank, gut bestückt.
Auf jeden Fall.
Ist wichtig.
Ja, klar, logisch.
Und wenn ein bisschen mehr Freiheit, dann mit dem Motorrad rausfahren.
Mhm.
Wann warst du das letzte Mal unterwegs?
Wir haben eine kleine Tour gemacht in die Schweiz, da waren wir 5 Tage, haben uns so ein tolles Häuschen gemietet auf fast 2000 Metern und sind mit 5, 6 Leuten dahin und haben zu essen eingekauft, schon alle Koffer voll gemacht, weil wir geplant haben, wir essen viel und kochen viel in diesem Haus und haben tagsüber Motorradtouren gemacht und mittags zurück und erster Prosecco und angefangen zu kochen. Das war jetzt vor 8 Wochen oder so.
Aber nur Jungs, oder?
Nur Jungs.
Ja.
Naja, war ein Jungsausflug.
Freiheit, nur Jungs.
Ja, und das tut so gut manchmal, dass man das irgendwie erlebt und wirklich wie im Kindergarten ist das. Wie kleine Jungs, die im Sandkasten sitzen. Das war klasse.
Das ist erstaunlich, oder? Wenn du, wie gesagt, 65 geboren, nicht wie ich vorher gesagt habe, 75. Aber da ändert sich innen drin eigentlich nichts, oder? Man bleibt immer so eine alberne Jungsgruppe.
Ich kann für mich sprechen, nur wir lachen uns manchmal tot über Dinge, die, wenn du da als Außenstehender dabei wärst, hättest du sagen, man ticken die noch ganz richtig. Aber ich fühle das immer noch.
Mhm.
Dass dieses Älterwerden ist für mich eigentlich äußerlich sichtbar, ja, aber innen drin gar nicht.
Mhm. Und wenn du mit dem, ist eine Harley, mit der du fährst?
Ich habe eine, aber mit so einer alten Harley möchtest du jetzt so eine ganz weite Reise nicht machen. Ich habe eine Goldwing.
Ja,
die ist auch alt, aber die fährt. Die fährt halt.
Zuverlässig. Die kommt in die Schweiz.
Das ist so, ja.
Genau. Und wenn dann der E-Bike-Fahrer Boris Palmer vorbeikommt, dein alter Bekannter, muss man sagen, was sagt der zu knatternden, stinkenden Motorrädern?
Ja, das schätzt er nicht sehr, das weiß ich. Der sagt das auch. Doch scheiße, irgendwie. Über euch ärgere ich mich, sagt er, wenn er in den Alpen im Fahrrad ist, über euch ärgere ich mich immer. Ja, und ich ärgere mich über euch hier, wenn ihr die Fahrräder hier da hochschleicht. Ja, also so muss ich dem dann kontern einfach. Ne?
Ja, ja. Du hast Boris Palmer mal unterstützt im OB-Wahlkampf. Ich glaube, da wärst du heute wahrscheinlich zurückhaltender, oder? Nach allem, was war in den letzten Jahren.
Vielleicht ja. Also ich kenne ihn eben schon relativ lang, 30 Jahre. Es ist eine gewisse Freundschaft, würde ich sagen. Also wir gehen jetzt nicht Bier trinken, kann man mit ihm sowieso nicht. Er trinkt ja nur Apfelschorle. Mhm. Und es war immer eine Stichelei, wenn wir uns getroffen haben. Als er damals angetreten ist zum ersten OB-Wahlkampf und er gewählt wurde, dann habe ich ihn getroffen. Da sagt er, ich werde nochmal berühmter als du. Und ich gesagt, das nehme ich dir ab.
Das hat er geschafft.
Ja, er hat es geschafft. Oder? Und er hat auch gesagt, der Boris hat eine Berühmtheit, ist etwas trauriger als meine im Augenblick. Ja. Aber das ist ja kein schlechter Mensch. Der Boris ist ja ein kluger Kopf. Ja. Und was ihm nachgesagt wird, das hat er sich selber eingebrockt, ein Stück weit, ja, mit seinen verschiedenen Aussagen und immer wieder kehrenden Aussagen, dass natürlich von ihm ein Bild entstanden ist, das gar nicht anders sein kann in der Öffentlichkeit. Ich kann nur sagen, ich kenne ihn natürlich von der anderen Seite und sage, das ist so nicht wahr, was ihm nachgesagt wird, aber das ist schwierig, glaube ich. Da muss er selber rausfinden aus dieser Nummer. Und ob ich ihn so unterstützen würde. Also wenn er sich nicht irgendwie ein bisschen ändert, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr tun.
Ja. Könnt sich ja ein Vorbild an dir nehmen und sagen, ich lehne jetzt mal konsequent Einladungen in Talkshows ab. Ich glaube, da wäre schon viel gerettet und würde dich dann auch wieder verdientermaßen zum berühmtesten Tübinger machen. Wobei einen gibt es noch, Dieter Baumann. Läufst du manchmal Laufrunde am Spitzberg mit Dieter Baumann?
Oh nein, also ich kenne den Dieter auch, aber irgendwann habe ich ihm gesagt, du, ich würde auch gern laufen, aber ich bin Asthmatiker, ich kriege das nicht mehr so hin. Sagte, was, laufen kann jeder und so, aber ich schaffe es nicht.
Großer Laufmissionar. Thomas, ich danke dir sehr, dass du Zeit für mich hattest. Ist dir jetzt eingefallen, wo die meisten Wäschestücke auf die Bühne fliegen, die regionalen Unterschiede?
Also ich glaube, Stuttgart war schon immer Hauptstandort für BHs und Höschen.
Ja, wohlhabende Region.
Ja, wahrscheinlich.
Kann man auch mal was werfen. Ich wünsche euch wahnsinnig viel Spaß auf der Tour.
Ich danke dir.
Dankeschön. Alles Gute.
Assenheimers Promi Talk. Jede Woche neu in der SWR4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR4, da sind wir daheim.